What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sie haben zuerst für Jubel, dann aber auch schnell für Kritik gesorgt. Die Regierung hat kürzlich nach 3 Jahren Arbeit endlich das neue Startup-Paket vorgestellt, um Gründungen und Beteiligungen von Mitarbeiterinnen einfacher und besser zu machen. Aber wie gut ist dieses Paket nun geworden? Gemeinsam mit Werner Wutscher vom Startup-Rat durchleuchten wir heute die vorliegenden Entwürfe für FlexCap und Mitarbeiterinnenbeteiligung. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Was kann man sich außer Pizza, Pasta oder Burger noch online bestellen und nach Hause liefern lassen? Richtig, ein E-Auto. Polestar, die Tochtermarke von Volvo, hat da jetzt eine besondere Aktion am Laufen. Nur bis 30. Juni kann man sich den 476 PS starken Polestar 2 bereits ab 283 Euro pro Monat im Leasing bestellen. Der Wagen kommt mit minimalistischem Design, Google-Software und einer Ladedauer von 35 Minuten und wird nach Online-Bestellung an die Haustüre geliefert. Diese Aktion gilt nur bis Ende 30. Juni für verfügbare Neufahrzeuge. Die Autos sind sofort verfügbar und in bis zu 14 Tagen geliefert. Alle Infos unter polestar.com/at. So, und jetzt heiße ich recht herzlich willkommen im Podcast Werner Wutscher vom Startup-Rat der Bundesregierung. Hallo Werner.
Hallo, servus Jakob, hallo.
Also die einen sagen großer Wurf, die anderen nennen es absolutes Minimum. Wie ist das Startup-Paket aus deiner Sicht zu bewerten?
Also als großen Wurf kann man das sicher nicht bezeichnen, aber, und das ist das große Aber, und Gott sei Dank ist es uns gelungen, erstmalig Regelungen sowohl zur Mitarbeiterbeteiligung als auch in einigen zentralen Fragen der Gründung weiterzubekommen. Und wenn du dich erinnerst, wir haben 15 Jahre das jetzt, glaube ich, auf der Agenda. Es ist eher unglaublich. Und wir wollten ursprünglich ja eine Schweizer AG haben, also eine kleine AG, um hier sozusagen insbesondere die Anteilsübertragung zu vereinfachen. Das hat man dann gesagt, nein, man muss die GmbH reformieren. Dann hat man gesagt, nein, man darf nicht die GmbH angreifen. Jetzt haben wir das durchgebracht. Und jetzt sozusagen hat man dann vor allem damals Philipp Kinski und Johannes Reich-Horwig das Gutachten auf den Tisch gelegt, wo wir eine eigene Limited, Austrian Limited gestartet haben. Das ist dann auch wieder massiv abgelehnt worden. Und ich glaube, jetzt hat man sich doch ein bisschen bewegt und sind die ersten Schritte in die richtige Richtung eingeleitet worden. Und daher glaube ich, ist es durchaus auch ein Erfolg, nach so vielen Jahren da endlich hinzukommen.
Okay, jetzt sind es, glaube ich, aus meiner Sicht 2 große Dinge. Auf der einen Seite Mitarbeiterinnenbeteiligung, auf der anderen Seite FlexCap. Ich würde sagen, wir besprechen es der Reihe nach durch. Fangen wir mit dem vermeintlich größeren Ding an, Mitarbeiterinnenbeteiligung. Vielleicht mal so ganz kurz vorab klärende Worte. Warum ist denn das überhaupt wichtig? Warum sollte man Mitarbeiterinnen am Unternehmen beteiligen? Für manche ist das logisch, für andere eigentlich gar nicht so logisch.
Na, wir brauchen es einfach dringendst in der Startup-Szene. Es ist seit Jahren klar, dass auch im europäischen Umfeld die fehlende Mitarbeiterbeteiligung in Europa eines der großen Wettbewerbsnachteile auch zu den USA ist. Da gibt es also eine Reihe von Reports, die das eindeutig nachgewiesen haben, weil eben Startups nicht immer marktübliche Gehälter zahlen können und dann sozusagen damit natürlich auch die Beteiligung an den Unternehmen eine Schlüsselfrage ist. Und ich glaube auch, dass wir da eine sehr große Breite haben. Wir werden sozusagen sehr kleine Startups haben, die sozusagen hier starten, aber es gibt dann natürlich auch Scale-Ups und große Unternehmen, die dann durchaus sehr, sehr spannend hier entsprechend sozusagen auch skalieren können und auch gute Gehälter zahlen. Also es wird da immer so abgewogen, als dass sozusagen das die Ausrede wäre, um gut zu zahlen. Das ist sicher nicht der Fall, aber es ist natürlich ein anderer Unterschied, ob ich unternehmerisch an einem Unternehmen beteiligt bin und damit auch einen ganz anderen Hebel habe oder ob ich sozusagen hier als normaler Angestellter bezahlt werde. Und es war unglaublich wichtig, hier mal diesen Graubereich, und der ist jetzt ja auch schlagend geworden in diesen Tagen. Es gab Downrounds, es sind Startups abbewertet worden, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon Sozialversicherungsbeiträge geleistet hatten und jetzt sozusagen im Grunde genommen damit viel weniger rausbekommen haben. Damit bringt man so ein Modell eigentlich um. Und ich glaube, dass es jetzt, gerade jetzt, wo wir doch nicht unbedingt in den goldenen Zeiten sind, für Startups und Gründerinnen, hier auch diesen Akzent zu setzen und Rechtssicherheit zu bringen in vielen Fragen, glaube ich, war sehr, sehr wichtig. Mm,
absolut. Eine ganz große Frage bei dieser Mitarbeiterinnenbeteiligung war ja im Vorfeld die Besteuerung des Ganzen. Bis dato ist es ja irgendwie eben so eine Grauzone. Man weiß eigentlich nicht so recht, was passiert. Und es kann passieren, wenn man beteiligt wird, bekommt zum Beispiel 5% der Shares, die haben dann einen gewissen Wert, dass man genau jetzt Steuern zahlen muss, obwohl noch gar kein Geld geflossen ist, weil der Exit, der Verkauf dieser Shares eigentlich in der Zukunft liegt, aber man muss jetzt Steuern zahlen und man weiß eigentlich noch gar nicht, wie viel sind die Shares dann später wert, sind die Milliarden wert oder 0 Euro, niemand weiß es, aber man bezahlt trotzdem Steuern. Wie ist es künftig?
Ich glaube, du hast das angesprochen. Es gab drei Probleme. Das erste ist, du musstest sozusagen immer eine Bewertung vornehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt, was irrsinnig schwierig war. Sozialversicherungsrechtlich unter Umständen, damit du auch Sozialversicherungsbeiträge leisten kannst, aber auch dann steuerrechtlich, damit du Einkommensteuer zahlst. Gutachten, Wirtschaftstreuhänder, sehr, sehr viel Graubereich. Das ist jetzt eigentlich sehr klar geregelt, weil im Grunde genommen ist jetzt so ist, wenn der Mitarbeiter diese Anteile erhält, dann braucht er sie nicht besteuern, sondern erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Derzeit ist eine Frist von 10 Jahren vorgesehen. Wir hatten uns sehr 15 Jahre gewünscht. Und dann ist es noch einmal an bestimmte Tatbestände geknüpft. Aber im Regelfall, im Fall des Exits, wo es sowieso eine Bewertung geben muss, muss dann die Besteuerung entsprechend durchgeführt werden. Und da gibt es jetzt auch eine Privilegierung, 75% zur KEST, also 27,5, und 25% Einkommensteuer. Also damit gibt es auch ein Privileg für den Mitarbeiter, der hier sozusagen dann verkauft, um damit dann auch sozusagen das gut lukrieren zu können. Aber diese ganze Unsicherheit, die hier immer geherrscht hat, Gutachten, wie viel ist das und vor allem auch Steuerbeiträge zu leisten in eine Ungewissheit hinein, die sind damit eigentlich ausgeräumt und das ist wirklich ein großer Schritt nach vorn.
Und jetzt gibt es ja auch eine Begrenzung, also man kann jetzt nicht tausende Mitarbeiterinnen beteiligen, sondern halt genau bis zu 100. Ich weiß von den Verhandlungen, da hat man sich auf die 100 hochgehandelt. Irgendwie waren es einmal am Anfang 5, dann 10, dann 75. Jetzt sind es 100. Warum gerade 100?
Es gibt dafür überhaupt keine sachliche Begründung. Also wir wollten immer mehr. Es gibt auch ausländische Modelle. Die Deutschen sind jetzt mit 500. Das ist noch nicht beschlossen, aber sind am Start. Es gibt hier eigentlich keine sachliche Begründung. Es gab sozusagen den Einwand, dass man hier quasi das irgendwie begrenzen will. Es gibt ja auch eine Umsatzgrenze von 40 Millionen Umsatz. Was für uns schwer zu verstehen ist, weil natürlich gerade Scale-up dieses Modell auch brauchen würden. Ja? Also diese Grenze ist sicherlich jetzt nicht unbedingt sachgerecht zu argumentieren. Aber ich glaube, was wichtig ist, bis zu 100, es gibt auch nach den Zahlen, ist eine sehr, sehr große Anzahl unserer österreichischen Startups in dem Bereich. Damit sozusagen wurde das auch argumentiert. Ich glaube, wir sollten es einmal jetzt damit beginnen und dann schauen sozusagen, wie sich das auch bewährt und dann entsprechend nachziehen und es noch einmal sozusagen auch verbessern. Aber sachlichen Grund für die 100 gibt es eigentlich keinen. Ich glaube, es ist gut, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beteiligen. Ich glaube, dass wir auch einen Erfolg fahren hier für die KMUs. Das wird immer wieder nur als Startup-Paket betont. Ich glaube, dass es für viele auch mittelständische Unternehmen, die in Form von Kapitalgesellschaften geführt werden, spannend sein kann, seine Tischler, seine Mechaniker an einem Unternehmen zu beteiligen, um sie zu halten. Gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels wäre das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Argument. Und er hat jetzt eigentlich auch saubere Lösungen. Er ist nicht mehr im Graubereich, sondern es gibt sowohl sozialversicherungsrechtlich als auch einkommensteuerrechtlich jetzt klare Regeln.
Hm, ja, solange das Unternehmen halt maximal 10 Jahre alt ist, ab dem 11. Unternehmensjahr geht das ja nicht mehr.
Das sind die Grenzen, die sozusagen eingezogen worden sind, die wir akzeptieren mussten. Es gibt eine riesige Sorge, dass irgendwie Konzerne hier, es gibt auch Bestimmungen drinnen, wo das ja die Tochtergesellschaften das nicht tun können. Also es gibt eine riesige Sorge, dass Konzerne das irgendwie so zu nutzen. Ich glaube, man kann da viel drüber streiten, aber ein normales Scale-up, nehmen wir jetzt eines unserer prominentesten und besten, wenn ich an DidiTech denke, die haben jetzt 2500 Unternehmen. Ich glaube, dass es trotzdem sinnvoll wäre, auch in diesem Rahmen hier auch entsprechend Mitarbeiterbeteiligung umzusetzen. Und da haben wir vielleicht auch noch einen längeren Diskussionsbedarf, um dann auch weiter überzeugen zu können.
Gut, das Argument mit den Konzernen ist ja interessant. Ich meine, das sind ja meistens Aktiengesellschaften, die haben ja sowieso ihre Mitarbeiterinnenbeteiligung begangen. Also die Föst zum Beispiel ist ja das Paradebeispiel in Österreich dafür. Okay, na gut. Ja. Aber ist ja nicht alles in Stein gemeißelt, vielleicht werden ja diese Grenzen irgendwann mal angehoben und so weiter. Jetzt ist mir noch was untergekommen, und zwar, was bereits kritisiert wurde bei dieser Mitarbeiterinnenbeteiligung, ist die Ausgabefrist und die Mitarbeitsfrist. Das heißt, hört sich für mich danach an, ich kann nicht jedem Mitarbeiter zu einem beliebigen Zeitpunkt diese Anteile geben, sondern ich muss offenbar auf irgendwas warten. Was hat es damit auf sich?
Nein, es hat es damit auf sich, dass sozusagen nicht jemand nur einen Tag der Mitarbeiter sein sollte. Das ist ein bisschen, wenn man so will, denken an die ESOP-Modelle, schon auch sozusagen der Punkt, dass der quasi auch hier sozusagen über eine längere Zeit mitarbeiten soll. Aber es geht sehr stark darum, und auch wenn ich ausscheide dann aus dem Unternehmen, das ist übrigens auch so ein Tatbestand, wo es dann im Grunde genommen zu einer Besteuerung kommt, auch wenn es in einem Todesfall oder so, da gibt es 6 Tatbestände, wo das genau dann sozusagen zum der Anlass genommen wird, das zu besteuern. Da verstehe ich schon in einem gewissen Ausmaß auch die Sorge, dass man hier sozusagen vorbaut. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass man damit sozusagen auch jetzt Mitarbeiter im Unternehmen halten soll, beziehungsweise hat man auch quasi nicht rückwirkend mehr die Möglichkeit. Also wenn jetzt jemand schon länger dabei ist, kann ich ihn auch nicht quasi, es muss sozusagen die Gründung noch in einem bestimmten Zeitrahmen zurückliegen und nicht ewig, damit ich diese Mitarbeiterbeteiligung auch nehmen kann, weil man halt hier diese Gründungen in einem gewissen Ausmaß sozusagen privilegieren wollte.
Okay, also summa summarum kann man sagen, man muss dann doch einige Fristen, Zeiten und so weiter berücksichtigen, wenn man das alles machen will. Nochmal abschließend zu dem Thema gefragt, wer war eigentlich gegen die Mitarbeiterinnenbeteiligung? Ich meine, es hört sich ja irgendwie nach einem vernünftigen Tool an, aber trifft nicht jedem Geschmack, oder?
Nein, ich glaube, das ist nach wie vor zum Teil schwer. Also was ich erlebe, ist, dass wir natürlich nach wie vor sehr stark in Silos unterwegs sind. Und unsere Community mit den neuen Geschäftsmodellen, mit denen wir arbeiten, die sehr kapitalintensiv sind, wo es ganz klar ist, dass wir Investoren hereinnehmen, trifft hier zum Teil auf eine sehr juristisch geprägtes Umfeld, das einfach die alten Kapitalgesellschaften kennt, die einmal gegründet werden und dann 100 Jahre laufen, wo ich im Grunde genommen hier und da eine Kapitalerhöhung mache, aber sonst habe ich den Bedarf nicht. Also das war schon merkbar, dass es zum Teil, wir brauchen sehr viel Dialog, dass man klar macht, dass wir ganz andere Rahmenbedingungen brauchen, was die Hereinnahme von Investoren und so weiter betrifft. Und die zweite große Diskussion, glaube ich, ist schon, dass man manchmal noch ideologisch das sieht. Ich glaube ja, dass es ein Riesenvorteil ist, wenn möglichst viele Arbeitnehmer auch arbeitsfremdes Einkommen haben, also auch Finanzeinkommen haben, gerade in Zeiten, in denen wir jetzt sind. Also ich würde mir das eher wünschen, dass die Menschen nicht nur ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, sondern auch anderes Einkommen haben. Aber das wird manchmal noch immer anders gesehen und man will das sehr klar differenzieren zwischen den Managern, die vielleicht dann auch noch Shares haben. Und du kennst die Diskussion mit den Stock Options, das hat ja sehr, sehr negative Anteile damals immer wieder bekommen. Und auf der anderen Seite sozusagen den Arbeitnehmern, die hier sozusagen geschützt werden müssen. Ich glaube, dass das moderne Arbeitsleben heute ganz, ganz viele Formen, so wie die Arbeitswelt, die ja jeder auch persönlich erlebt, sehr, sehr viel mannigfaltig geworden ist, es auch im Bereich der Finanzierungen und dieser Ausgestaltungen viele Möglichkeiten geben muss in Zukunft. Und da müssen wir viel miteinander reden, damit das klar wird, dass sozusagen da wirklich Notwendigkeiten dahinter sind. Aber keine ideologischen Ideen, sondern wirklich Notwendigkeiten, die zum Teil vom internationalen Investoren herkommen, aber auch um diesen Unternehmen, die einen wichtigen Beitrag der Transformation leisten. Also ich glaube, wir vergessen oft, ich weiß, dass die Corporates viel Innovation machen, aber es ist schon so, dass ganz viel, gerade im Energiebereich, jetzt Klimafragen, extrem stark viel von Startups kommen. Und ich glaube, dass da schon eine neue auch Welt in der Finanzierung kommt. Und auf die muss ich jetzt eben auch die traditionelle bisherige Wirtschaft und auch die Beratungsberufe entsprechend einstellen.
Alles klar, gut. Jetzt haben wir die Mitarbeiterinnenbeteiligung, glaube ich, ganz gut durchdiskutiert. Kommen wir zum zweiten Punkt, die FlexCap, also flexible Kapitalgesellschaft, kann man künftig gründen, voraussichtlich ab 1. Jänner 2024 mit einem Stammkapital von nur mehr 10.000 Euro, die GmbH übrigens auch. Aber mal ganz grob gefragt, was bringt denn das?
Na, ich glaube, es sind zwei Punkte, die schon sehr wichtig sind. Also das eine ist, das ist überhaupt kein Geheimnis, dass wir uns viel, viel mehr gewünscht haben. Also wenn man sich anschaut, auch Philipp Kinski seinen Entwurf, wo es ganz stark auch um Englisch gegangen ist als Sprache, die zu verwenden ist, digitale Gründungsakte noch viel stärker hinzukriegen. Aber es gibt sozusagen sicherlich einen Punkt, der wichtig ist. Durch die Reduktion des Stammkapitals erspart man sich Körperschaftssteuer. Und da muss man ehrlich sagen, also wir werden sehen, was jetzt passiert, aber man könnte auch eine Kapitalherabsetzung machen. Und damit kommt, wenn man so will, der Finanzminister schon den Startups hier massiv entgegen, weil ich mir hier einen doch relativ relevanten Teil an Steuer sparen kann. Und das ist sicherlich sozusagen eines der großen Vorteile. Der zweite Punkt, der ganz ein wichtiger Punkt ist, der jetzt in der Praxis natürlich für ein Startup jetzt nicht die große Rolle spielt, aber lass mich das einmal sozusagen auf der Metaebene sagen, rechtspolitisch, dass wir hier erstmalig quasi jetzt auch neue Anteilsscheine für Mitarbeiter, die mussten wir ja extra in der FlexCap, deswegen war es auch notwendig, das zu tun, untergebracht haben, und zwar stimmrechtslos, weil das ist ein Riesenthema. Ja? Wie gehe ich damit um, dass hier einerseits schon auch die Anteilsverwaltung, das Auskunftsrecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klar gewahrt ist, aber andererseits, dass es kein klassischer Shareholder ist. Ja, das war ist ein bisschen ein Spagat. Und das ist, glaube ich, jetzt auch im Rahmen dieser Lösung gut gelungen mit den Anteilsscheinen, die in Zukunft auch nicht mehr nur im Firmenbuch vermerkt werden und auch mit einem Rechtsanwalt entsprechend sozusagen im Anteilsbuch vermerkt werden können. Und damit brechen wir da ein bisschen die heilige Ordnung der Rechtsberufe auf, auch um das anzusprechen, aber nicht, weil wir uns sozusagen das auf die Fahnen schreiben, sondern einfach, weil wir glauben, aus der Notwendigkeit heraus, dass es einfach notwendig ist, manchmal hier formlosere Übertragungen und Möglichkeiten einzuräumen. Und es sind auch zum Teil bei den entsprechenden Umlaufbeschlüssen jetzt ist es möglich, wenn ich es im Gesellschaftsvertrag habe, dass es auch in schriftlicher Form möglich ist. Also es sind einige Erleichterungen drinnen, die meiner Meinung nach bei weitem nicht ausreichend sind. Aber es war in einem gewissen Ausmaß ein Kompromiss, dass man gesagt hat, man schaut einmal, wie das fliegt. Das ist jetzt kein großer Trost für ein Startup, weil der hat seine Unternehmensgründung im Auge und will da weiter tun. Aber wir haben ja da ganz viele Diskussionen geführt, sozusagen, und bricht da mal eine bestimmte Struktur auf. Und dann wird man sehen, wenn die gut funktioniert, wenn sich das bewährt, kann man das sicherlich sozusagen auch entsprechend weiter tun. Ich glaube, dass wir da nach wie vor schon Themen haben. Ich kann gerne internationale Investoren zitieren, die sagen, sie investieren in keine österreichische GmbH mehr, weil sozusagen sie sich nicht mehr in Singapur oder irgendwo sonst ans Konsulat holen lassen, um irgendwelche Gesellschaftsanteile zu übertragen, was derzeit gang und gäbe ist. Also ich glaube, wir haben da schon noch viel Luft nach oben, aber es war, wie gesagt, auch ein Kompromiss. Und ich glaube, im Sinne auch der Mitarbeiterbeteiligung und auch sozusagen diese steuerliche Ersparnis für die Gründerinnen und Gründer, das sind schon Vorteile, die sozusagen in jedem Fall wichtig sind, und daher begrüße ich das auch.
Okay, zwei Punkte, die du genannt hast. Es gibt unterschiedliche Anteilsklassen. Also ich vereinfache jetzt ein wenig, aber die Gründer und die Investoren, die haben Anteilsklasse A und die Mitarbeiterinnen Anteilsklasse B. Was ist der große Unterschied, würdest du sagen?
Na, der große Unterschied liegt darin, dass im Grunde genommen die Mitarbeiteranteile keine Stimmrechte verbunden sind. Die Stimmrechtslosen, also die Anteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das war ein bisschen die Kunst, ihnen einerseits die Auskunftsrechte, eine Transparenz entsprechend einzuräumen und andererseits aber klar zu machen, dass hier sozusagen das keine normalen Shareholder sind. Um es jetzt überspitzt zu sagen, wenn ein verprellter Mitarbeiter eines Startups sozusagen dann ganz große Deals aufhalten könnte, wäre das nicht im Sinne der Sache. Und daher war das wirklich wichtig, so zu lösen. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein sehr guter und gangbarer Weg, wie es jetzt gelöst worden ist, dass ich hier eben sozusagen die Mitarbeiter beteiligen kann, aber die sozusagen nicht ein normales, mit normalen Anteilen, GmbH-Anteilen verbundenen Rechte haben, sondern eingeschränkt sind. Sie können also in bestimmten Bereichen nicht mitstimmen. Sie müssen trotzdem im Grunde genommen sozusagen einmal im Jahr die Informationen bekommen. Sie sind natürlich auch von der Generalversammlung geladen, aber sie haben sozusagen nicht die gleichen Rechte wie ein normaler Gesellschafter einer GmbH.
Okay, Alles klar, naja, macht ja irgendwie auch Sinn, aber der 1% Anteil ist für den Gründer genauso viel wert wie für den Mitarbeiter, aber es gibt halt unterschiedliche Rechte, wer was zu sagen hat für den Unternehmensverlauf. Noch eine Frage, die du vorher da mit dieser Singapur-Geschichte angesprochen hast. Glaubst du jetzt, dass die FlexCap bei internationalen Investoren, kommt die besser an als die alte GmbH?
Da bin ich extrem vorsichtig, weil ich glaube, dass sich ja ganz viele andere Regelungen nicht geändert haben. Ja? Aber man wird jetzt sehen, ich glaube, man muss das jetzt einmal austesten und ich glaube, dass man dann auch noch die Möglichkeit hat, entsprechend sozusagen da noch einmal entsprechend nachzusteuern. Ja? Und das wäre auch ein bisschen mein Appell an die Community. Ich weiß, dass da alle sehr, sehr kritisch auf das schauen und ich verstehe auch, dass manche jetzt enttäuscht waren, aber ich würde wirklich alle ganz herzlich einladen. Es läuft derzeit das Begutachtungsverfahren. Wir werden auch den Link noch einmal kommunizieren. Bitte, bitte bringt euch ein, wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, wenn es sozusagen hier noch nachgearbeitet werden soll. Aber wir sollten auf keinen Fall das Kind mit dem Bad ausschütten und jetzt wieder in eine Diskussion lostreten, wo wir sagen, das ist alles ein Blödsinn, sondern ich glaube, wir müssen jetzt das heiße Eisen schmieden und schauen, dass im Parlament unter Umständen noch ein paar Verbesserungen dazukommen, aber auf keinen Fall sozusagen es noch einmal reduziert werden, das entgegenkommen, weil das wäre sozusagen, wir brauchen jetzt wirklich in der jetzigen Phase, wo wir stehen, wirtschaftlich und auch liquiditätsmäßig, brauchen wir das dringend.
Stichwort Blödsinn. Ein Punkt bei der FlexCap ist, das sagt wahrscheinlich nur eine Berufsgruppe, dass das Blödsinn ist. Und zwar künftig ist der Notariatsakt nicht mehr immer zwingend notwendig, so wie ich es verstanden habe, bei der Gründung schon, aber dann später nicht mehr. Also wenn ich dann zum Beispiel Anteile an Investoren übertrage, muss der Notar nicht mehr daneben sitzen. Wie wurde das geschafft? Die Notare haben ja bekanntermaßen heftigst im Vorfeld lobbyiert, dass sie da weiter am Tisch sitzen.
Uns geht es ja keinesfalls darum, sozusagen uns gegen die Notare zu wenden. Uns ist es nur darum gegangen, dass wir Vereinfachungen bekommen bei der Übertragung von den Geschäftsanteilen. Und das war immer das Riesenthema, also bei Investoren und so weiter. Und jetzt besteht die Möglichkeit, dass bei einer solchen Übertragung auch der Notar bleibt, kann bleiben und alles, aber auch Rechtsanwälte die Möglichkeit haben, sozusagen hier dieses Anteilsbuch zu führen und damit auch sozusagen eine einfachere Form da ist. Aber uns geht es wirklich nicht darum, uns gegen eine Berufsgruppe zu wehren, aber wir sehen halt schon, dass es sozusagen eben im internationalen Vergleich hier ganz viele einfach Formvorschriften geben, die mit Kosten und mit Zeit verbunden sind. Und das ist etwas, wo man einfach, also so wie ich, der ständig in Generalversammlungen sitzt, ununterbrochen, oder du kannst ja fragen, wen du magst, den Hansi Hansmann oder sonst jemanden, das ist schon extrem mühsam. Und daher war da unsere Bitte oder auch, und das ist jetzt zum Teil entsprochen worden, ich glaube, da hätte man noch viel mehr Luft nach oben, ja. Und ich glaube, dass deswegen überhaupt nicht das Abendland untergeht und die Verfassung und ich weiß nicht, was alles da bemüht worden ist, quasi einstürzt, sondern es hier darum geht, wirklich uns ein bisschen anzunähern an internationalen Standards. Und da sind wir noch immer, ehrlich gesagt, weit davon entfernt. Also bei Doing Business und bei all diesen Rankings, ich weiß nicht, warum die bei uns niemanden interessieren, sind wir ziemlich weit unten, beziehungsweise mehrmals letzter. Und ich glaube, bei der Mitarbeiterbeteiligung, auch jetzt mit der Lösung in der FlexCap, die waren ja beide notwendig, sind wir jetzt wirklich einen großen Schritt vorwärts. Und ich glaube, da können wir uns jetzt auch dann in Europa das herzeigen. Und glaube ich, haben wir einmal ein Problem gelöst, aber beim anderen muss man sicher noch weiter diskutieren.
Was man auf jeden Fall nicht machen sollte als Gründer, Gründerin ist, sich zu denken, jetzt spare ich mir die Honorarnote für den Notar, weil es ist ja schon so, dass man dann trotzdem wieder ein anwaltliches Schreiben oder eine Bestätigung vom Anwalt braucht für bestimmte Dinge. Und jetzt hat sich der Senat der Wirtschaft auch schon zu Wort gemeldet. Die sagen, anstatt einer dringend gebotenen Entbürokratisierung und Flexibilisierung wurden lediglich zwei Privilegien der Notare auf die Anwälte ausgeweitet. Also eigentlich bleibt es beim Alten, nur dass es verschiedene Berufsgruppen jetzt machen.
Ja, die Frage ist ja immer, wann brauche ich wen? Und du weißt, den Gesellschaftsvertrag hat in der Regel der Anwalt gemacht. Und wenn der jetzt zum Teil auch sozusagen hier die Anteile entsprechend mit übertragen kann und so weiter, dann wäre das eigentlich eine Vereinfachung. Nachdem aber natürlich der Gesellschaftsvertrag wieder per Notariatsakt gemacht werden muss, kann man der Kritik schon so sagen, es stimmt, aber sozusagen das war halt derzeit nicht anders lösbar. Ich lade immer extrem ein, sich anzuschauen, wie es im Ausland ist, Es ist nicht nur Sodom und Gomorra in Deutschland, in UK und in anderen Ländern. Ich glaube sozusagen, dass wir hier uns schon sozusagen noch bewegen können. Das war jetzt der erste Schritt und da müssen wir jetzt weiterarbeiten an diesen Dingen.
Okay, also es ist noch nicht aller Tage Abend, das heißt auch Work in Progress, was das angeht. Jetzt kommt mal die Begutachtungsphase und auch nach dem 1. Jänner 2024 gibt es natürlich für aktuelle und künftige Regierungen dieses Startup-Paket noch aufzubohren. Noch eine letzte Frage, was ist dein Gesamteindruck? Ich habe das Gefühl, wir befinden uns eh schon wieder im Wahlkampf für die Nationalratswahl 2024. Jetzt kommen die Grünen und die ÖVP plötzlich für viele überraschend ums Eck und präsentierten so ein Startup-Paket. Hat das auch damit zu tun, dass eigentlich in gar nicht so kurzer Zeit gewählt wird?
Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber was interessant ist, und ich glaube, das macht mich eher nachdenklich, wir haben an dem Thema jetzt wirklich über Jahre gearbeitet und auch die Kollegen im Startup-Rat und da muss ich echt sagen, auch mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums, es ist schon ein maßgeblicher Schritt, aber wenn alles, was sozusagen in Richtung Innovation und Neues geht, so schwierig in Österreich umzusetzen ist, dann mache ich mir echt Sorgen. Ja, also unabhängig davon, ob die Regierung bleibt oder nicht bleibt, aber wenn überall dort, wo wir an innovativen Dingen arbeiten, wir so uns schwer tun und jeder nur seinen Schrebergarten sieht und den verteidigt auf Zähnen und Klauen, und da muss ich oft, verstehe ich in einem gewissen Ausmaß die Regierung, aber ich glaube, dazu gehört dann auch eben, sich manchmal über Sachen hinwegzusetzen, dann mache ich mir echt Sorgen um Österreich. Weil ich glaube, die Dinge sind in Wahrheit grundvernünftig, die wir eingefordert haben. Und trotzdem hat es jetzt über viele Jahre gedauert. Und wenn du auf die Liste schaust, wenn wir die Frage, wie wir jetzt in irgendeiner Art und Weise private Investoren zum Beispiel bevorzugen oder unterstützen würden, sehen wir nicht. Und das sehen wir halt bei den anderen Ländern, die erfolgreich sind, ob das UK ist, ob das Frankreich ist oder Deutschland ist. Jetzt Italien, das wird überhaupt nicht diskutiert. Italien hat ein riesen Startup-Paket am Tisch gelegt. Ich habe nur so geschaut, da werden Stempel, Markenbefreiung und, und. Also ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der politischen Diskussion, den wir halt hier mitgestalten dürfen. Dann mache ich mir echt manchmal Sorgen. Weil wenn so wenig an Lösungskapazität und Bereitschaft und Willen da ist, sozusagen, und jeder nur wirklich den kleinsten Interessensbereich verteidigt und keiner das Ganze sieht, und es geht am Ende des Tages um die Wettbewerbsfähigkeit, es geht um Standort und es geht um Zukunft, auch um die Frage, wie schnell bringen wir die Klimatransformation und diese Themen hin, dann wird es schwierig. Ja.
Na gut, also es gibt definitiv noch viel, viel zu tun. Mit dem Startup-Paket wird es sicher nicht aufhören. Werner, vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank, danke, alles Gute, Jakob.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.